Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs. Mein Name ist Dr. Sandra Böcklin.
Und ich bin Dr. Marie Kuhne.
Und heute besprechen wir ein ganz wichtiges, weil sehr häufiges Krankheitsbild in Deutschland, und zwar die Magenschmerzen und Magenbeschwerde. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, haben wir uns heute überlegt, eine ganz spannende Studie mit euch ein bisschen zu diskutieren. Und zwar wurde die veröffentlicht vor kurzem in der Zeitschrift Spiegel und trägt den etwas reißerischen Titel »Sind Ärztinnen besser als Ärzte?«
Genau, und da wollen wir eigentlich nicht tatsächlich das Ganze diskutieren, ob wir Frauen jetzt tatsächlich die besseren Ärzte sind, sondern wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was macht denn tatsächlich eine gute Ärztin, ein guter Arzt aus?
Und Maren hatte dazu vor kurzem auch in ihren Insta-Stories eine kleine Umfrage und wir haben uns gedacht, wir können euch natürlich erzählen, was wir finden, was einen guten Arzt, eine gute Ärztin ausmacht. Aber es interessiert uns natürlich auch riesig, was ihr findet, was für euch einen guten Arzt, eine gute Ärztin ausmacht. Und da gab es eigentlich eine ganz spannende Erkenntnis, gell?
Genau, es gab so zwei Lager, grob gesagt. Es gab die einen, die meinten, das ist mir ganz egal, ob Frau oder Mann, alt oder jung. Hauptsache, diejenige, derjenige beherrscht sein Handwerk, weiß, was er tut und macht einfach. Und dann gab es das andere Lager, das so meinte, ja, also sympathisch und empathisch und es soll einem zugehört werden und man sollte ernst genommen werden. Also eher so auf dieses ganze Zwischenmenschliche eingehen, was ich ganz spannend fand, weil, jetzt kann ich es ja verraten, meines Erachtens gehört beides dazu, ne? Dass man einerseits auf jeden Fall sein Handwerk beherrscht und da nicht irgendwie rumfuscht und auf der anderen Seite aber auch eben auf die Patientinnen und Patienten eingehen kann, die ernst nehmen kann und eben dann entsprechend eine gute Behandlung hinlegt.
Ich bin auch total bei dir. Also ich denke auch, ein guter Arzt, eine gute Ärztin sollte beides können und trotzdem verstehe ich den Ansatz, weil ich auch denke, es ist so ein bisschen je nachdem. Also wenn ich eine OP habe und weiß, da muss jetzt XY gemacht werden, dann würde ich mir wünschen, dass ich die beste Operateurin dann auch habe. Und da ist es mir ehrlicherweise eigentlich fast egal, ob die mir dann vorher sympathisch sind oder nicht. Wenn die OP durchführen und es mir hinterher gut geht, bin ich damit zufrieden. Ja, also den Ansatz kann ich verstehen. Gleiches gilt für Intensivmedizin phasenweise, wobei natürlich da an manchen Stellen auch eine gute menschliche Betreuung absolut essentiell ist. Aber auch da, wenn es wirklich so hart auf hart kommt, ist mir derjenige, der sein Handwerk versteht und im Zweifel mir mein Überleben sichert, tatsächlich wahrscheinlich lieber als derjenige, der vielleicht ganz nett ist, aber nicht in die Puschen kommt.
Genau, dagegen, wenn man sich jetzt mal überlegt, man bekommt eine Krebsdiagnose mitgeteilt, dann verstehe ich auch, dass man das nicht so hingeknallt haben möchte, sondern dass man dann auch schon erwartet, dass sein Gegenüber das so ein bisschen empathisch rüberbringt und sich auch so ein bisschen reinversetzen kann. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man schaut, um was geht es. Und ich glaube, da müssen uns wir Ärzte uns auch immer wieder an die eigene Nase packen und schauen, dass uns das dann auch gelingt, ne? Dass wir im richtigen Moment eben anpacken und im anderen Moment aber dann auch empathisch sind.
Total, und ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen vom eigenen Typ auch abhängig, ne? Also ich bin schon auch jemand, der lieber eine nüchterne Betrachtung der ganzen Geschichte hat, anstatt dass er jemanden hat, der da irgendwie fast mitweint, wenn es irgendwas Schlimmes gibt. Und gleichzeitig habe ich aber auch Patienten, denen das total wichtig ist, dass man auch mitfühlt, was, finde ich, für den Arzt, die Ärztin da noch immer herausfordernd ist, weil wir auch so ein bisschen schauen müssen, dass unsere Grenzen gewahrt werden. Und wir leider, egal bei wie viel Empathie, auch eine gewisse Distanz wahren müssten und sollten, was nicht heißt, dass wir nicht empathisch sein dürfen, überhaupt nicht, aber so eine gewisse berufliche Distanz muss einfach bleiben, denn sonst kann man ja gar nicht mehr rational entscheiden und gut entscheiden und gerade in Notsituationen entscheiden. Da hilft es auch nicht, zu verbunden mit dem Patienten zu sein, ja. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Manchmal ist so eine gewisse Ruhe vielleicht, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Abgrenzung auch wahnsinnig hilfreich.
Das denke ich auch. Nur muss man dann auch wieder schauen, finde ich immer. Gerade in der Urologie habe ich ja wirklich so die komplette Bandbreite von knallhart operieren und Entscheidungen treffen, bis zu eben empathisch jemandem beibringen, dass er Krebs hat. Und da finde ich immer auch die Menschen immer ganz, ganz unterschiedlich. Die einen sagen, hey, ich habe Krebs, sag es mir ins Gesicht und sag mir, was es heißt und wir gehen zusammen den nächsten Schritt. Und die anderen sind so, ja, ich will jetzt aber gar nicht richtig Diagnostik und wenn dann wirklich was rauskommt und ich finde, da muss man auch lernen und das lernt man erst im Laufe der Jahre, jeden Patient, jede Patientin so ein bisschen abzuholen, wo sie stehen. Und ich glaube, dass dafür wiederum ein gewisses Maß an Empathie einfach notwendig ist. Und das haben leider nicht alle Ärztinnen, Ärzte, weil es auch nicht alle Menschen haben. Also da
Genau.
brauchen wir es gar nicht auf das Arztsein jetzt zu begrenzen. Genau. Und ich
Ja.
glaube, um jetzt auch so wieder ein bisschen den Schluss zu finden und auf den Spiegelartikel einzugehen, da waren die Zahlen ja auch nicht so eindrücklich, wenn man sich das mal genauer durchliest, ob jetzt wirklich die Ärztin oder die Ärzte die besseren Mediziner sind. Ich glaube einfach, dass das eine Typsache ist und nicht unbedingt jetzt geschlechtsabhängig ist.
Absolut. Und es ging ja in dieser Studie, die da auch so etwas reißerisch veröffentlicht worden ist, ging es vor allem um ältere Frauen, die im Krankenhaus dann von einer Ärztin und nicht einem Arzt behandelt worden sind und dass die eine geringere Sterblichkeitsrate haben. Die Studie kommt allerdings aus Japan und den USA. Also ist auch nochmal immer die Frage, ob das dann tatsächlich mit unserem Gesundheitssystem zu vergleichen ist. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage an der Stelle auch. Und die Unterschiede in der Sterblichkeitsrate innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahme, die lag bei 8,15% bei einer Ärztin und 8,38% bei einem Arzt. Also das ist auch kein so wahnsinnig gravierender Unterschied, muss man mal ehrlich sagen. Und ob der tatsächlich hinterher klinisch so bedeutsam ist, wie die Studienautoren sagen, ich glaube, da darf man auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Fakt ist, das werden wir aber heute nicht besprechen. Da gibt es noch irgendwann eine andere Folge dazu. Fakt ist aber natürlich, dass wir als Ärzte, als Ärztinnen nochmal neu lernen dürfen, wie unterschiedlich Krankheiten sich bei Männern und Frauen ausdrücken.
Genau, auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber wie du schon gesagt hast, da kann man so ausführlich drüber reden, das machen wir ein anderes Mal.
Das, genau, teasern wir nur.
Und damit schwenke auch ich dieses Mal zurück zu unserem Hauptthema, wie du es schon genannt hast. Es geht heute um die Magenbeschwerden und Magenschmerzen. Und da ich ja die Statistik auch so sehr liebe immer, habe ich mal wieder rausgefunden, dass tatsächlich 11% der Menschen angegeben haben in Deutschland, dass sie mehrfach im Monat an Magen- und/oder Darmbeschwerden leiden.
Das
Und
jeder Zehnte.
ja, das muss man sich mal wieder überlegen. Also generell finde ich es krass, wie viele Erkrankungen es in Deutschland gibt und wie hoch die Zahlen dann auch tatsächlich immer sind.
Wahnsinn.
Und dann hat man auch noch mal untersucht, im gesamten deutschsprachigen Raum, also es war jetzt nicht nur Deutschland, haben in der Bevölkerung die ab 14-Jährigen, also wirklich schon die Jugendlichen, haben rund 1,81 Millionen Personen mindestens einmal pro Woche, also mindestens einmal, auch öfters war dabei, ein Schmerzmittel gegen Magen-, Darm- oder Verdauungsbeschwerden genommen. Also auch diese
Wahnsinn,
Zahl
ja.
finde ich wieder gravierend. Also gefühlt, ne, jetzt haben wir schon Rückenschmerzen, Kopfschmerzen besprochen, jetzt sind wir bei den Magenbeschwerden, Magenschmerzen, wie viel Schmerzmittel eingenommen werden. Also es ist
Ja,
für mich immer wieder
brutal.
Wahnsinn. Also ich habe auch früher zu Lernzeiten tatsächlich häufiger mal unter Spannungskopfschmerzen gelitten und habe da auch wirklich Schmerzmittel gebraucht. Also einfach auch, um meine Lernzeit zu verlängern. Ich gebe es wirklich zu. Aber so oft und so viel, also ja, es war mal. Also
Ja,
ja, also
es ist
Wahnsinn.
wirklich, es sind echt erschreckende Zahlen und dazu kommt ja noch, und da habe ich jetzt mal geschaut, statistisch, dazu kommt ja noch, dass man bei, gerade bei Magenschmerzen und Magenbeschwerden ganz häufig auch sogenannte Säureblocker nimmt, also Protonenpumpen, nennen wir die, die einfach ein bisschen drosseln sollen, dass zu viel Magensäure entsteht. Und diese Medikamente wiederum, also die meisten kennen die schon, oder kennen sie von anderen Leuten, dass sie die nehmen, die sind tatsächlich unter den am häufigsten, also unter den 5 am häufigst verkauften überhaupt Arzneimitteln in Deutschland. Und das finde ich eine Wahnsinnszahl. Und dann kriegt man auch so eine bisschen eine Ahnung, ehrlicherweise, was für ein gigantischer Markt da auch dahinter steckt. Wenn man sich mal überlegt, welche anderen Arzneimittel da so auf den Plätzen 1 bis 5 rumtummeln, sind das vor allem Blutdruckmedikamente, von denen wir
Ja.
wissen, dass es einfach auch sehr, sehr hochfrequent verordnet wird. Und aber eben diese Magensäureblocker, die schwirren ganz, ganz, ganz weit mitten oben. Und dementsprechend, wie gesagt, kriegt man schon auch so ein bisschen eine Ahnung, was für eine Lobby und was für Geld und was für Pharma da auch einfach dahinter steckt, ne? Und kann sich natürlich schon auch an der Stelle fragen, ob wir die Patienten, die mit Magen und Magenschmerzen und Magenbeschwerden kommen, ob wir die tatsächlich auch suffizient aufklären, unabhängig von TCM oder nicht, was es alles zu tun gäbe, oder vielleicht auch einfach relativ schnell abfertigen. Das ist dahingestellt.
Genau, wir sind mal wieder kritisch und ein bisschen ketzerisch, aber ich finde diese Frage sehr gut und wir lassen sie offen.
Genau, wir lassen
Genau, was ist der Magen jetzt eigentlich und was für Aufgaben hat der? Also der Magen ist dem eigentlichen Verdauungssystem, sprich den Darm, der wieder in Dünn- und Dickdarm untergliedert wird, vorgeschaltet und im Magen wird der Nahrungsbrei weiter aufbereitet, und zwar wird Magensäure und teilweise auch schon Verdauungsenzyme untergemischt, und dann wird dieser komplette Brei weiter in den Dünndarm abgegeben, wo er weiterverarbeitet wird, weiter Verdauungsenzyme dazu kommen, und dann geht es weiter in den Dickdarm. Die Bestandteile werden natürlich dann auch aufgenommen im Dünndarm. Dann geht es weiter in den Dickdarm. Da werden auch noch teils Bestandteile aufgenommen. Langsam aber dann Richtung Enddarm wird der ganze Rest, der nicht aufgenommen wurde, verdickt und der Stuhl letztendlich im Enddarm erstmal gespeichert und dann eben bei der Defäkation ausgeschieden. Das war jetzt mal so der komplette Kurzdurchlauf.
Einmal. Das war so ein bisschen die Reise durch den Körper mit Maren. Aber
Genau.
du hast natürlich total recht. Und was du oft gesagt hast, und da merkt es auch schon, Säure, 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 ne? Also Salzsäure, Magensäure und so weiter. Das heißt, der ganze Prozess braucht Säure, um zu funktionieren. Anders würde es nicht funktionieren. Und genau die Säure ist aber so ein bisschen das auch, was ganz vielen Patienten dann auch einfach die Beschwerden macht.
Genau, und die häufigsten Symptome bei Magenbeschwerden sind Völlegefühl, häufig auch mit Blähungen zusammen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Magenkrämpfe, Magenschmerzen. Das ist
Ja.
so das, was häufig angegeben wird. Und wenn man sich mal überlegt, wie häufig man das auch in seinem privaten Umfeld hört: Oh Mensch, da, ich habe hier so viel gegessen, da hatte ich wieder
Ja.
Völlegefühl. Oh, ich habe so ein saures Aufstoßen. Nachts, wenn ich im Bett liege, habe ich Aufstoßen. Oh, mich gab es richtige Krämpfe häufig, wenn ich zum Beispiel das und das gegessen habe. Zumindest haben die Leute das Gefühl. Also ist es schon, ist wirklich viele.
Ja, total viele. Und dann, du hast schon so ein bisschen die häufigsten Ursachen angesprochen, denn genau das ist es ja dann auch. Also zum einen natürlich falsches Essen im Sinne von zu schnell, nicht gut kauen, zu kalte oder zu heiße Speisen, zu stark gewürzte Speisen und auch natürlich übermäßiger Genuss von Alkohol, von Kaffee, von Zigaretten, all das kann in Kombination mit Stress dann vielleicht auch noch wirklich sehr, sehr stark reizen und sehr viele Beschwerden auch einfach machen.
Genau, und dann gibt es eben auch die ernsthaften Erkrankungen, wie zum Beispiel der Reflux. Das heißt, dass eben ein Teil des Nahrungsbrei mit der Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt. Magengeschwüre gibt es, aber auch tatsächlich Speiseröhren- und Magenkrebs, die häufig mit so einem Völlegefühl und so einem Drücken beginnen. Deswegen, wie immer an dieser Stelle, unsere Warnung, bevor man das einfach auf die leichte Schulter nimmt und sagt, hey, jetzt machen wir jetzt mal irgendwas, mal wieder das mit den Nadeln oder so,
Ja, wie
immer
immer.
als erstes westlich abklären. Ne? Da gehört eine Magenspiegelung auf jeden Fall dazu und meistens dann eben auch gleich, um das Ganze zu komplettieren, eine Darmspiegelung. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann kommt die TCM. Und die kann wie immer wirklich sehr, sehr gut helfen.
Wobei ich auch es in real tatsächlich erschreckend finde, weil viele Patientinnen durch diese Mühle gegangen sind. Also ich habe Magenschmerzen, ich gehe zum Hausarzt, der überweist mich zum Internisten, der Internist sagt Gastroenterologe, dann wird halt eine Gastro gemacht oder also eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung gemacht. So, und bums, badarada, kommt nahezu nichts raus. Oder so, sie haben eine leichte Entzündung oder so.
Oder sowas wie Sie haben einen Reizmagen oder einen Reizdarm und es ist
Ja.
sowieso alles psychosomatisch und jetzt stellen Sie sich mal nicht so an.
Genau, oder machen Sie ein bisschen
Das ist auch
Entspannung, auch mal super.
genau. Machen Sie
Der
mal ein
Arzt hat
bisschen
gesagt, ich
autogenes
soll
Training.
Entspannung machen.
Ja, genau.
Oder so, ich soll den Stress in meinem Leben jetzt reduzieren, dann wird alles gut. Und dann denkt man sich so, ja, also ja, mit Sicherheit ein guter Ratschlag, aber vielleicht hilft es auch, ein bisschen was anderes zu machen. Und was ich eingangs meinte, es ist dann tatsächlich schon so, es gibt ja auch schulmedizinisch wahnsinnig viele Empfehlungen für diese Patienten, aber oft bekommen die Patienten von diesen Empfehlungen gar nichts zu hören, sondern sagen, ja, und hier ist so ein Rezept, das hat mir der Arzt dann mitgegeben und die Tabletten nehme ich jetzt morgens und abends für 4 Wochen und danach ist es gut. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich auch, nee, wahrscheinlich ist es danach nicht gut, weil das
Genau, weil
Problem ist ja nicht
Tabletten,
gelöst.
genau, Tabletten abgesetzt und es geht wieder von vorne
Ja,
los.
genau. Einmal absetzen, zack, flammt alles wieder auf. Und da bin ich, das ist so ein Thema, da bin ich echt riesig froh, dass wir TCM haben. Gleichzeitig finde ich es auch wirklich herausfordernd, weil es bei vielen Patientinnen schon so ist, dass wenn sie das dauerhaft loswerden wollen, sie auch an ihren Gewohnheiten, ihren Lebensgewohnheiten ein bisschen schrauben dürfen, Schrägstrich sollten, Schrägstrich müssen. Sonst wird es nichts.
Genau. So, jetzt bin aber ich einmal durch das Magen-Darm-Geschehen aus der westlichen medizinischen Sicht geritten. Jetzt mach du doch mal das Gleiche für die TCM. Ist ja
Jetzt
sehr
soll ich einmal
ähnlich.
durch den Körper mit TCM und
Genau.
nochmal.
Muss man ja sagen, also so der Magen-Darm-Trakt ist ja schon ähnlich. Das kann man ja nicht immer so sagen, wenn man jetzt vom westlichen und vom chinesischen Organsystem redet. Leg mal los.
Im Endeffekt gibt es auch in der TCM diese klassische Unterteilung in die einzelnen Verdauungsorgane, wobei die es als Organpaare natürlich auftreten, haben wir auch schon mal gesagt. Es gibt zu Beginn das Organsystem Magen-Milz, in Folge dann das Organsystem Dünndarm und in Folge dann das Organsystem Dickdarm, der wiederum auch gleich für die Ausscheidung zuständig ist. Und wenn wir uns den Beginn dieser ganzen Verdauungskaskade anschauen, dann ist die Aufteilung im Organsystem Magen-Milz so, dass die Nahrung ankommt und dann das Organsystem Magen dafür zuständig ist, die Nahrung kontrolliert abzusenken und das Organsystem Milz dafür zuständig ist, man nennt das das Klare vom Trüben zu separieren, das heißt nochmal zu trennen und das, was wir als Energie nutzen können, nach oben zu schicken, also Energie quasi Qi rauszuziehen und das Qi nach oben zu transportieren und zu verteilen. Und der Magen darf dann alles andere eben mit absenken. Funktioniert das nicht, dass die beiden Organsysteme ihrer Aufgabe so nachkommen, wie das gedacht ist, weil einfach zum Beispiel zu wenig Qi da ist, zu wenig Energie da ist, die Nahrung nicht passend ist oder eben auch zu viel Hitze entsteht, zum Beispiel durch Alkohol, durch Zigaretten, durch sonst irgendwas, dann kann dieser Prozess nicht funktionieren und dann schlägt quasi das Feuer des Magens nach oben um, ja, und geht als Hitze nach oben. Und gleichzeitig wird das Organsystem Milz, was eben, wie gesagt, für einen Großteil unserer Energie, unseres Qis zuständig ist, wird ein bisschen geschwächt und damit kommen dann die ganzen anderen Symptome. Dann wird zum Beispiel die Verdauung auch nicht mehr gut funktionieren. Und das ist diese spannende Kombi mit Blähungen dann auch, was du am Anfang erwähnt hast, dieses Völlegefühl durch den Magen, der da nicht mehr gut funktioniert. Und dann aber auch die Blähungen, denn Blähungen zum Beispiel werden in der TCM dem Organsystem Milz zugeschrieben.
Genau, und wir haben dann aber eben nicht nur so diese Magenbeschwerden und wie du sie schon beschrieben hast mit den Blähungen, sondern häufig dann auch begleitet mit Müdigkeit, Schwäche, Schwellungen. Und wenn das Ganze dann noch extremer wird, haben die Leute häufig auch, was ich ganz spannend finde, eben kalte Hände, kalte Füße.
Ja.
Und dann sind wir schon wieder nicht nur bei einer Milz-Qi-Schwäche, sondern sind wir bei einem Milz-Yang-Mangel, was dann nochmal schwieriger und also dramatischer ist, schwerwiegender und eben auch schwieriger zu behandeln.
Absolut. Und du hast ja trotzdem diese komplette Hitzesymptomatik letzten Endes.
Ja.
Dieser Prozess, das kennen wahrscheinlich betroffene Patienten, wenn die wirklich so sehr, sehr lange unter so gravierenden Magenschmerzen oder vielleicht auch Magenentzündungen, Magenbeschwerden insgesamt leiden, denen geht es körperlich nicht mehr gut. Also die werden auch richtig dünn, die magern tatsächlich ab, die verlieren eben, wie gesagt, auch wirklich an Energie, sind nicht mehr so leistungsfähig, können nachts teilweise nicht mehr schlafen oder nur extrem schlecht, sind natürlich reizbar. Also das sind schon viele Symptome, die da kumulieren und die man auch ernst nehmen darf und sollte. Denn in Summe ist es ein wahnsinnig schwächendes Erkrankungsbild.
Ja, und wenn man ehrlich ist, so eine Milz-Qi-Schwäche und wenn sie auch nur ganz wenig ausgeprägt ist, haben tatsächlich die allermeisten Menschen hier im Westen, ne? Das finde ich halt so krass. Also als ich mit der TCM angefangen habe, dachte ich so, boah, ich kann eigentlich immer den Funktionskreis mit dem Magenmilz mitbehandeln, weil es immer betroffen ist. Es ist tatsächlich so. Also was wir treiben mit unserem Stress, mit unserer Ernährung und so weiter, was sich alles eben auf diesen Funktionskreis auswirkt, das ist Wahnsinn.
Deswegen gibt es ja auch so ein bisschen an manchen Ausbildungsinstituten und Schulen so ein bisschen schon fast die Richtung, dass es nahezu nur noch Stärkung der Organsysteme Milz und Magen ist, letzten Endes. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach gedacht, aber ich finde auch, also so Milz stärken oder Organsystem Milz stärken sozusagen, das geht bei ungefähr jedem. Ja? Und letzten Endes ist es auch einfach, weil zu viel Qi gibt es nicht. Also ich kann nicht zu viel Qi haben, ich kann stagniertes haben oder so, aber zu viel geht nicht. Insofern kann Stärkung Magenmilz nie schaden. Das ist eigentlich ganz einfach. Genau.
Ja, was kann man jetzt aus Sicht der TCM tun, wenn man tatsächlich unter so einer Milzschwäche oder noch mehr, dann auch einer Hitzesymptomatik leidet? Wir können wie immer sehr viel über unsere Ernährung machen. Ne, das ist immer das, wir bringen es immer, immer wieder an, aber es ist auch so, so wichtig. Und da überschneidet sich die TCM tatsächlich auch mit der westlichen Medizin, dass man eben sagt, man soll gewisse Auslöser meiden. Und aus Sicht der TCM sind es eben vor allem heiße, fettige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel ein bestes Beispiel, gegrilltes rotes Fleisch. Ja, ist ganz, ganz schlecht. Scharf, zu scharfe Speisen, Alkohol, hochprozentiger Alkohol, das ist alles was eben da große Probleme bereiten kann. Und wenn man die Probleme hat, sollte man das eben meiden.
Wobei das für die Patienten oft extrem herausfordernd ist, sich da umzustellen, weil das einfach ganz häufig schon in deren Tagesablauf eingebaut ist, dass sie zum Beispiel mittags nicht essen, abends dann so richtig reinhauen und da dann auch was Gescheites, was Deftiges essen und dazu halt ihren Alkohol und so. Und von uns an der Stelle wirklich gesagt, leidet ihr unter Magenschmerzen, versucht es einfach mal. Versucht mal 3 bis 4 Wochen wirklich euer Abendessen da umzustellen, anzupassen, weg von diesem heißen, fettigen, wie Maren schon gesagt hat, versucht auf Alkohol zu verzichten oder zumindest den Konsum deutlich zu reduzieren und ihr werdet mit Sicherheit innerhalb von 4 Wochen einen ganz signifikanten Unterschied auch haben.
Genau, abends dann auch eben Lebensmittel wählen, die kühlend wirken, die das Yin haben, um eben dann auch das Yin für die Nacht zu stärken. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man immer auch alles kalt essen muss. Ja, wenn ihr
Genau.
abends Essen-Esser seid, dann dürft ihr auch abends gerne beispielsweise eine Suppe essen. Die ist leicht verdaulich, die spendet Kraft. Eine Suppe geht in der TCM immer zu jeder Tageszeit. Und wenn ihr einfach sagt, Mensch, ich brauche abends mein warmes Essen, dann versucht doch einfach mal in die Richtung was, anstatt dieses gegrillten, roten, schweren Fleisches oder was auch immer.
Genau, und Rohkost am Abend auch. Also wir meinen
Nee.
kühlende Nahrungsmittel im Sinne von,
Genau.
sie wirken, nicht im Sinne von, wie sie thermisch sind. Also das heißt, Rohkostsalate und so, das auch eher meiden, denn das kann aus Sicht der TCM diesen ganzen Prozess erst recht anfeuern, denn ihr braucht ja, um diese Rohkost und diese Salate verdauen zu können, von irgendwoher Hitze. Und diese Hitze macht euch dann das Organsystem Magen. Und das kann genau hinten rumgehen. Also sucht euch Lebensmittel, die kühlend wirken, nicht kühl sind. Das können zum Beispiel sein Gurken, das können sein Zucchini, das kann Fisch sein, so. Und
Und
macht
auch gerne
damit,
gedünstet, ne? Also nicht.
genau, oder so ein schnelles Pfannengemüse einfach oder so. Also das darf auch von der Menge her mehr sein. Das muss jetzt nicht eine kleine Spatzenportion sein, aber eben das richtige Essen an der Stelle einfach.
Genau. Wie immer hilft auch sehr die Akupunktur und was ihr selbst machen könnt, die Akupressur. Da gibt es mehrere Punkte. Wir wollen euch wieder eine kleine Auswahl empfehlen. Magst du wie immer anfangen?
Sehr gerne. Dann fange ich mit meinem an der Stelle Lieblingspunkt für Magenbeschwerden an. Das ist der Punkt REN 12. Das ist tatsächlich
Ja.
einer der, wenn nicht der Hauptpunkte für sämtliche Magen- und Verdauungsbeschwerden. Der liegt, wenn ihr euch eine Linie denkt zwischen eurem Nabel und dem unteren Ende eures Sternums, liegt der genau auf der Hälfte in der geraden Linie. Der heißt REN 12 und das ist wirklich ein Punkt, den ihr einsetzen könnt. Eigentlich letzten Endes bei allen Arten von Magenbeschwerden. Der ist wirklich so universal mit so vielen Funktionen, der hilft auf jeden Fall immer und gut.
Wer auch sehr gut hilft, weil die komplette Mitte harmonisiert, das heißt Magen und Milz, ist Magen 25. Der Punkt liegt jeweils links und rechts lateral vom Bauchnabel. Und zwar, wenn ihr 2 Daumen breit jeweils nach links und rechts geht auf Höhe des Bauchnabels, seid ihr genau auf diesem Punkt. Und wenn ihr da akupressiert, ist das auch sehr angenehm bei jeglicher Art von Magenbeschwerden.
Genau, und wenn ihr wirklich unter so starker Hitze auch leidet oder so starkem Hitzegefühl oder Schmerzen, dann dürft ihr auch an euren Zehen schauen. Und zwar zwischen, genau, es wirkt immer komisch, funktioniert aber trotzdem, zwischen der zweiten und dritten Zehe an den Füßen, also geht an beiden Füßen.
An der Schwimmhaut quasi.
Genau, vorne, da wo, genau, wo die Schwimmhaut ist, das ist eigentlich ganz nett. Dort genau in dieser Falte quasi, direkt da an dieser Trennungslinie, da liegt der Punkt Magen 44 und der leitet euch die Hitze vom Magen nach unten und genau da wollen wir sie ja haben. Wir wollen ja nicht, dass die Hitze nach oben geht, weil dann gibt es Sodbrennen, Reflux, was auch immer. Wir wollen ja, dass die Hitze nach unten geht und Magen 44 leitet die Hitze nach unten. Also den Punkt unbedingt ausprobieren. Der ist, wenn ihr Beschwerden habt, wahrscheinlich nicht super angenehm, funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut.
Genau. Und nachdem wir jetzt die Ernährung, die Akupunktur bzw. Pressur durchhaben, eines meiner Lieblingsthemen immer auch, was gut hilft, ist die Bewegungstherapie. Wir hatten es schon angedeutet, bei der westlichen Medizin wird ja immer Entspannung, Stressreduktion empfohlen. Und da kann eben dieser Baustein der 5 Therapiesäulen der TCM helfen, die Bewegungstherapie. Kann Spannung rausnehmen, die Flexibilität steigern und eben auch den Qi-Fluss wieder harmonisieren, egal ob Qigong, Tai Chi, ausdauersportmäßig oder ob das Yoga ist, das alles kann da die Beschwerden auch zusätzlich lindern.
Und wichtig an der Stelle, also wir beiden sind ja eh große Fans davon, macht es regelmäßig. Macht es nicht einmal die Woche 2 Stunden die Yoga, den Yoga-Kurs oder die Yogastunde, was auch super toll ist, ja. Aber schaut wirklich, dass ihr die Bewegung ganz, ganz regelmäßig in euren Alltag einbaut. Also am besten wirklich jeden Tag zumindest so eine halbe Stunde, denn auch das nimmt euch Anspannung und auch das nimmt euch Stress und bewahrt euch auch ein bisschen vor diesem, was wir im Deutschen nennen, der Stress schlägt mir auf den Magen. Ja, dafür gibt es Chinesisch auch eine quasi gleich oder eine übersetzte Diagnose. Und das könnt ihr mit Bewegung, mit Entspannung, mit solchen Sachen wirklich auch deutlich lindern, sodass ihr perspektivisch auch einfach eure Beschwerden in den Griff bekommt. Weil das ist ja am Ende des Tages das, was ihr auch wollt.
Genau, und wenn ihr sagt, oh Gott, mein Alltag ist so voll, zumindest ein kleiner Spaziergang, auch das kann schon sehr hilfreich sein.
Ja, unbedingt. Und der geht immer.
Und wenn man 5 Mal ums Auto läuft.
Egal. Egal.
Genau. Und was auch immer ganz gut hilft, da hast du, glaube ich, noch so 2 Dinge, sind, wenn man akut tatsächlich unter den Magenbeschwerden leidet, neben der Akupressur, Tees.
Genau, das ist aber tatsächlich keine allgemeine Empfehlung, aber das könnt ihr ausprobieren. Grüner Tee kann sehr gut helfen, auch wenn es mit Übelkeit zum Beispiel einhergeht, weil es einfach absenkt und bitter ist. Oder für Stärkung und gerade bei diesen zusätzlichen Milz-Qi-Schwächesymptomen kann auch ein Pu'er-Tee gut sein. Da aber wirklich ausprobieren und schauen, ob es euch passt. Wenn ihr das Gefühl habt, das tut nicht gut, dann auch wieder lassen. Aber das sind 2 Sachen, die auf die Schnelle wirklich auch noch gut wirken können. Und bei Getränken, ich glaube, die meisten wissen es trotzdem, sagen wir es nochmal, auf Kohlensäure verzichten. Das ist auch noch ein ganz, eigentlich ganz leichter Tipp, aber ein sehr wichtiger Tipp auch.
Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das war super gut, eure Tipps und Tricks, probiere ich auf jeden Fall aus, aber ich möchte noch mehr in die Tiefe gehen, dann kann ich euch nur sagen, die Sandra geht mit ihrer nächsten Masterclass mit Chinau an den Start. Und wenn ihr sagt, da möchte ich noch genaueres und näheres wissen, als wir jetzt schon euch gesagt haben, dann schaut doch da gerne vorbei. Das ist demnächst live.
Wir sind schon live gegangen, und es gibt
Stimmt, ihr
jetzt aber
seid schon live
dann,
gegangen.
genau, wir sind schon live gegangen, aber das Schöne ist, dass es diese Masterclass, dass es tatsächlich läuft unter dem Namen TCM bei Magen- und Verdauungsbeschwerden, also ein bisschen ausführlicher noch als das, was wir jetzt im Podcast gemacht haben. Und diese Masterclass ist aber dauerhaft buchbar jetzt auch. Und das ist das Schöne. Das heißt, ihr könnt sie buchen, ihr bekommt den Link zur Aufzeichnung, ihr bekommt ein komplettes Workbook, da sind dann auch nochmal Rezepte dabei, spezifische Lebensmittel, mehr Akupressurpunkte, als wir das jetzt hier in dieser Kürze machen können. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei und natürlich wie immer verlinken wir euch auch die Masterclass, aber auch die Studie und Statista und lauter so Sachen in den Shownotes. Also da dürft ihr dann auch immer noch mal prüfen, ob wir euch wirklich auch das Richtige erzählen und woher wir unsere Quellen nehmen bei all dem, was wir hier so besprechen.
Genau, dann bedanken wir uns wie immer ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart und es hat wieder mega Spaß gemacht. Folgt uns, liked uns, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr was anderes haben wollt, wenn ihr was mehr haben wollt, was auch immer, bitte hinterlasst uns bei den Kommentaren, kontaktiert uns über unsere Kanäle auf Instagram, doc.sandra.bürgstin, doc.maren.gruner oder über unsere E-Mail-Adresse und ja, wir freuen
Auch
uns,
das
wenn
kommt in die Shownotes.
auch das kommt in die Show
Mit
Notes.
Direktlink.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
Vielen herzlichen Dank.
Ciao.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus 2 Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlasse uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.